Ja, das Thema Kindersegnung ist auch in unserer Familie gerade sehr aktuell. Deswegen freue ich mich, dass das heute hier so stattgefunden hat. Unsere Kinder folgen dem Herrn nicht nach, aber sie wissen alles. Und vor einiger Zeit sind wir ja Großeltern geworden. Und dann kam in den Bekanntenkreis unserer Kinder, sind natürlich viele, die ihre Kinder haben taufen lassen. Und jetzt stand das natürlich auch an. Und dann haben wir einmal darüber gesprochen und ich habe ihnen auch mal die Predigt gegeben, die ich über die Taufe hier gehalten habe. Und dann kamen sie und fragten, ob ich die Kleine segnen wolle. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass sie eben von dieser Kindertaufe Abstand genommen haben. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal Großeltern geworden. Und jetzt kamen sie wieder und haben gefragt, ob ich die kleine Hanna, heißt sie, segnen wolle. Und sie laden dazu auch einige ihrer Freundinnen ein und Freunde. Und das findet nun am nächsten Sonntag statt. Bei uns im Haus und aus so einem Garten ein kleines Zelt aufgebaut. Und das ist ja auch ein Zeugnis. Es ist ein Zeugnis für die alle, denn ich werde dort ein Wort Gottes sagen und wir werden ein Lied singen und werden die Kleine dann segnen. Und deswegen sage ich das hier, vielleicht wird der eine oder der andere daran erinnert, dass der Herr das dann auch für die, die den Herrn ja noch nicht kennen, zu einem Zeugnis werden lässt. Danke. Das Thema heute: wertvoll leben, beziehungsweise wertevoll leben. So lautet ja dieses diesjährige Jahrespredigtthema. Und das steht auch für heute wieder auf unserem Predigtplan. Unter dieser Leitlinie wurden jetzt auch verschiedene Einzelthemen ausgewählt. Und von denen wollen wir heute eines betrachten. Doch zuvor einmal die Frage, was ist eigentlich mit wertvoll leben oder wertevoll leben gemeint? Unsere Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel bezeichnete zuweilen den Selbstanspruch der Europäischen Union als eine Wertegemeinschaft, die für Demokratie und Freiheit der Mitglieder steht. Ganz im Gegensatz zur totalitären Staatsform, die die völlige Kontrolle und die Führung seiner Bürger bis in die Gesinnung hinein anstrebt. Was sind also Werte? Wikipedia meint dazu, Wertvorstellung oder kurz Werte bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch erstrebenswerte oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten, die Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen Idealen, Sachverhalten, Handlungsmustern, Charaktereigenschaften oder auch Gütern beigemessen werden. Dieser Satz steht einleitend als einführende Erklärung für das, was allgemein unter Werten verstanden wird. Das ist treffend und knapp beschrieben, aber kann jemand diesen Satz wiederholen? Wenn man dann weiterliest und besonders in den Teilbereich der Ethik hineinschaut, dann tut sich ein gewaltiger Irrgarten auf von verschiedenen Gedanken und Thesen. Und die wurden durch die Jahrhunderte von Dichtern und Denkern, Philosophen und anderen Großen dieser Welt mit menschlicher Weisheit aufgebaut. An dessen Ende steht vielleicht ein umfangreiches, aber doch sehr nutzloses Wissen darüber, was der eine oder der anderen dieser Großen der Welt so erforscht oder vertreten hat. Aber einen zufriedenstellenden Rückschluss können wir dann nirgends finden. Und die Werte der Kinder Gottes? was sind denn die Werte der Kinder Gottes? Auf der Themenliste standen bzw. stehen dazu für dieses Jahr unter der Überschrift Wertevoll leben unter anderem Themen wie Freundlichkeit mehr als Nettigkeit, Treue mehr als ein Versprechen, Sanftmut mehr als nur Stillhalten, Genügsamkeit mehr als nicht alles haben müssen, Selbstbeherrschung mehr als Disziplin. Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Genügsamkeit, Selbstbeherrschung. Begriffe also, die im Wort Gottes nicht als Werte aufgeführt sind, sondern als Früchte des Heiligen Geistes. Denn dort steht in der Luther-Übersetzung: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Treue, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder eben Selbstbeherrschung. Bei dem Wertethema des Jahres geht es also eigentlich um die Frucht des Heiligen Geistes. Und das führt uns heute in den zweiten Brief von Paulus an Timotheus und es wird um Sanftmut gehen. Dieser Brief an Timotheus ist vermutlich der letzte Brief von Paulus. Den hat er kurz vor seiner Hinrichtung geschrieben. Und darin spricht er auch von seinem Abschied, als er sagt: Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Also er spricht das schon in der Vergangenheitsform. Dieser Brief, der fällt auch in die Zeit, als die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero bereits schon seit 2-3 Jahren eingesetzt hatte. Und auch in der Gemeinde Jesu hatten sich etliche Christen vom Glauben abgewandt. Es ist ein Brief von einem Ältesten an einen Ältesten. Vertraulich, voller Ratschläge, voller dringender Ermahnungen. Und wie auch schon der erste Brief an Timotheus, ermahnt der zweite Brief Timotheus noch einmal eindringlich, sich weder vom Wort des Lebens noch von dem Kreuzweg abbringen zu lassen. Und auch wenn hier ein Leiter an einen Leiter schreibt, der auch an die Vorbildfunktion weiterer Verantwortlicher in der Gemeinde erinnert, dann bedeutet das nicht, dass der Inhalt dieses Briefes nicht auch auf die anderen Gemeindemitglieder zutrifft. Kein Kind Gottes wird von einem Wort der Schrift freigestellt, nach dem Motto: Das trifft auf mich nicht zu. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich. Und jedes Gotteskind ist auch zu einem Brief Christi geworden, der erkannt und gelesen wird von allen Menschen. 2. Korinther 3. Das bedeutet, der Brief hat jedem von uns viel zu sagen. Einer der Ratschläge von Paulus an Timotheus betrifft die Zurechtweisung von Widersachern mit Sanftmut. Und so lautet auch der heutige Untertitel des Jahresthemas: Sanftmut mehr als Stillhalten. Das Leitwort steht, wie gesagt, im Brief von Paulus an Timotheus, Kapitel 2, 23 bis 26. Und dort spricht Paulus ein Problem an, das er schon einige Zeilen vorher bereits erwähnt. Er sagt nämlich ab Vers 14 des Kapitels: Solches erinnere sie und bezeuge vor dem Herrn, dass sie nicht um Worte zanken, welche nichts nütze sind, denn zu verkehren, die da zuhören. Befleißige dich Gott Befleißige dich, Gott dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Mitarbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt, steht in der Schlachterübersetzung. Des ungeistlichen, loses Geschwätzes entschlage dich, denn es hilft viel zum ungöttlichen Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs, unter welchen ist Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit irregegangen sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und haben etlicher Glauben verkehrt. Und dann sagt er ab Vers 23 im heutigen Leitwort, aber der törichten und unnützen Fragen entschlage dich, denn du weißt, dass sie nur Zank gebären. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann, lehrhaft, der die Bösen tragen kann, und mit Sanftmut strafe die Widerspenstigen, ob ihnen Gott dermaleinst Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen, und sie wieder nüchtern werden aus des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind zu seinem Willen. Es muss damals viel loses Gerede in der Gemeinde gewesen sein, denn Paulus hebt dieses Problem in diesem Abschnitt zweimal hervor. Und in beiden Briefen, da spricht er das Thema unnützes Gerede fünfmal an. Und offensichtlich gab es in der Gemeinde unterschiedliche, kontroverse und auch teils irreführende Meinungen. Vielleicht auch zu ähnlichen Fragen wie Impfen oder Nicht-Impfen. Doch wenn wir heute ein wenig Abstand von dieser fruchtlosen Impfdebatte gewonnen haben und vielleicht sogar schon darüber wieder lächeln können, dann bedeutet das nicht, dass solche Diskussionen nicht äußerst gefährlich werden können. Die mögen sachlich banal sein, aber geistlich können sie halt viel Schaden anrichten. Die Gemeinde, in die wir vor 50 Jahren, Renate und ich vor 50 Jahren hineingeboren wurden, ist an solch losem Geschwätz einmal zerbrochen. Das hat sehr viel Not gemacht. Und Paulus warnt also Timotheus, dass solche Debatten zu Zank und zu Verirrung führen. Und er weist darauf hin, dass das wörtlich lose Geschwätz ist. Und dass eben lose und nicht im Wort gegründete, es hat ja keine Wurzeln, loses Geschwätz hat keine Wurzeln, dass das um sich greift wie ein Krebs. Es reißt die Gedanken weg vom Wort Gottes, es führt zu Spaltungen und es vergiftet manchen, der bis dahin im ungefärbten Glauben an Gottes Wort gelebt hat. Und darum warnt hier Paulus Timotheus zweimal hintereinander davor, sich auf solche fruchtlosen Diskussionen einzulassen. Vielmehr rät er ihm, sich vor Gott an dem Wort der Wahrheit zu orientieren und es sorgfältig zu verkündigen. Und diese Warnung und dieser Rat sind hochaktuell. Denn wir leben in einer Zeit des rasant zunehmenden Abfalls von Gott. Und des Büchermachens ist kein Ende, wie der Prediger sagt. Überall gibt es unterschiedlichste Meinungen und Ansichten. Und darum, denke ich, tun wir gut daran, uns alle mehr denn je auf das Wort Gottes zu reduzieren und uns nicht auf kontroverse Diskussionen einzulassen, die die Liebe ersticken und uns vergiften und den geistlichen Zusammenhalt auch zerstören. Und es endet alles sehr oft im Zank. Aber darf man denn über das Wort Gottes nicht reden? oder sich darüber austauschen? Wozu denn dann die Hauskreise? Aber ja, natürlich tauschen wir uns aus. Aber es kommt eben auf die Gesinnung an, in der über das Wort Gottes gesprochen wird. Wir können uns gegenseitig an dem Schatz des Wortes bereichern. Und einer lernt von der Erkenntnis des anderen. Wir können uns aber auch mit der Waffe des Wortes bekämpfen. Und einer besiegt den anderen mit seiner vermeintlichen Erkenntnis. Als Satan auf Eva zuging, da hatte er das verborgene Ziel, Eva zu töten. Aber augenscheinlich hatte er ja nur eine Frage. Sollte Gott gesagt haben? Er gab sich als der Unwissende, der von der Wissenden lernen wollte. Heute würden wir vielleicht sagen, er hatte vordergründig doch nur den theologischen Dialog gesucht. Und Eva ließ sich genau in diesen Dialog verwickeln. Sie sah auf das, was Satan sagte, und nicht auf das, was er meinte. Satan hatte die Existenz Gottes auch nicht ausdrücklich angezweifelt, als er fragte, sollte Gott gesagt haben? Aber seine Gesinnung, die war zutiefst antigöttlich. Denn in Wahrheit hatte Satan schon mit dieser Frage Gott von seinem Wort abgetrennt. Mit anderen Worten sagte er, ja Gott, den gibt es natürlich nicht. Aber ob das alles wahr ist, was da in der Bibel steht? Doch mit der Trennung Gottes von seinem Wort machte er Gott zu einer mystischen und unklaren Größe. Denn Gott macht sich klar durch sein Wort. Da wird er konkret. Und somit leugnete er bereits die Existenz Gottes. Denn Gott war das Wort. Zwischen ihm und seinem Wort ist kein Unterschied. Eva und dann auch Adam ließen sich von Gottes Wort trennen. Und das bedeutete die Trennung vom Leben. Und das war ihr Tod. Und das war das Ziel von Satan von Anbeginn. Wenn wir an Gottes Wort zweifeln, nur weil wir zu klein für seine Gedanken sind, und wenn wir an der Wahrheit der Schrift zweifeln, von der der Herr sagt, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, dann verleugnen wir bereits die Existenz Gottes als Gott. Denn wir trauen ihm nicht zu, dass er weiß, was er sagt, und dass er über sein Wort wachen kann. Außerdem nehmen wir damit seinem Wort die Verbindlichkeit für unser Leben. Es geht also um die Gesinnung, mit der wir über das Wort Gottes reden. Und wenn die satanisch ist, und Paulus spricht ja von den Widerspenstigen, die im Strick des Teufels gefangen sind, dann führt das schließlich zu Aussagen, wie sie der Rat der EKD Deutschland vor einigen Jahren veröffentlichte, als er wörtlich erklärte, dass man seit der historisch-kritischen Erforschung der biblischen Texte die Bibel nicht mehr wie zu der Zeit der Reformatoren als Gottes Wort verstehen könne. Ich fuhr einmal mit einem guten Freund durch die Lande. Den habe ich immer sehr geschätzt, weil er außerordentlich zuverlässig und hilfsbereit war und dafür habe ich ihn auch bewundert. Er war ein sehr gebildeter Mann und als Musterkatholik zweifelte er die Existenz Gottes natürlich auch nicht an. Wir sprachen über Gottes Wort und das ging am Anfang auch so, naja, so ganz gut. Aber plötzlich sagte er, sag mal, du glaubst doch nicht wirklich, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Also völlig unvermittelt. Glaubst du doch nicht wirklich. Ich sagte, doch, das glaube ich, weil es so geschrieben steht. Aber für ihn waren Gott und die Schrift 2 völlig unterschiedliche Dinge. Wir haben das dann auch nicht weiter vertieft, haben auch danach noch gut weiter zusammengearbeitet. Aber was den Glauben anging, da hat es einen Bruch gegeben. Da war keine Einigkeit mehr da. Und was hat das mit dieser Gemeinde zu tun? Nun, ich denke, diese Gemeinde besitzt einige Aktiva, sprich Vermögenswerte, wie es ein Kaufmann sagen würde. Und ich meine das nicht materiell, sondern ich zähle dazu im Besonderen die Hauskreise. Das ist eine wunderbare Einrichtung. Dort, wo sich die Kinder Gottes nach der Schrift hin und her in den Häusern treffen, genau wie geschrieben steht, und wie es in der ersten Gemeinde auch üblich war. Apostelgeschichte 2. Aber gerade in diesen Gesprächskreisen, wo es weniger anonym zugeht, wo auch ein Meinungsaustausch zum Wort Gottes stattfindet, da ist auch die Gefahr, dass man von der Betrachtung des Wortes Gottes in andere Themen und auch in Debatten abrutscht, die nicht mehr im Wort gegründet sind. Und darum riet Paulus, wie jedem von uns, sich nicht in unterschiedlichen Sichtweisen zu verbeißen. Wenn die da sind, dann lassen wir es auch einfach mal stehen. Zu oft entsteht daraus Zank. Ja, Paulus rät dem verantwortlichen Timotheus sogar, so wörtlich, die Widerspenstigen mit Sanftmut zu strafen oder zurechtzuweisen, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Sanftmut bedeutet also nicht nur stillhalten. Sanftmut mehr als nur stillhalten. Klingt das Wort Sanftmut in diesem Zusammenhang nicht eher befremdlich nach unserem herkömmlichen Verständnis? Ich halte es übrigens auch für sinnvoll, die Sanftmut heute nicht allein zu betrachten. Darum werden wir auch noch einen Blick auf die Demut werfen. Denn wir werden sehen, dass beide Begriffe sehr eng miteinander verbunden sind. Das Wort Sanftmut und das Wort Demut ist in unserem natürlichen Empfinden eher mit Schwäche verbunden. Sanftmut klingt doch nach Weichei. Und das Wort Demut verbinden wir doch eher mit Duckmäuser und Feiglingen. Beide Begriffe passen auch nicht zum allgemeinen Weltbild von Stärke. Wir bewundern eher die argumentationsstarken Kämpfer, die, die sich durchsetzen können, die sich nicht an der Nase herumführen lassen. Und wir sind auch geneigt, uns an den Starken zu orientieren. Denn man sammelt sich gern um die, die das Sagen haben. Denn von ihnen will man ja lernen. Aber der Herr sagt, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut und Demut sind eben nicht nur moralische Wertbegriffe. Es sind königliche Wesenseigenschaften. Es sind die Charaktereigenschaften des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn der Herr sagt, lernt von mir Sanftmut und Demut, dann redet er nicht von theoretischen Abhandlungen, Methoden oder Verhaltenskursen, sondern er sagt, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Dann redet er davon, dass unser Herz werden muss wie sein Herz. Denn es geht um göttliche Standards, es geht um göttliche Ansprüche, es geht um unsere Ewigkeit. Das bedeutet, dass wir zu einem anderen Wesen werden müssen. Wir müssen umgestaltet werden. Und wenn unser Herz werden soll wie Jesu Herz, dann brauchen wir keinen mit Wissen gefüllten Kopf, etwa wie nach einem Physik- oder Chemiestudium. sondern wir brauchen ein mit Geist erfülltes Herz. Denn er sagt nicht, gib mir deinen Kopf, sondern er sagt, gib mir dein Herz, mein Kind. Gottes Wesen und sein Gesetz müssen nicht in unseren Kopf, sondern in unser Herz und in unseren Sinn geschrieben werden. Jeremia 31. Und diese Gabe der Führung bietet uns Jesus an, wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Aber da zucken wir zusammen. Denn das Wort Joch verbinden wir mit Unterdrückung, mit Knechtschaft, mit Härte, mit Bindung, mit gnadenlosen Zwängen. Und ja, so ist es in der Welt. Aber Jesu Joch ist eben nicht von der Welt, sondern Jesu Joch ist vom Himmel. Es ist ein elementarer Teil von Gottes Evangelium. Es ist eine der zwei Säulen des Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die an ihn glauben, Römer 1. Dabei gibt es keinen Jochzwang, sondern er sagt, nimm es auf dich, tu es freiwillig. Aber sein Joch ist eben auch die Wahrheit. Und ohne es sind wir verloren. Und wenn wir heute von Sanftmut reden, was sagt der Herr? Mein Joch ist sanft. Denn sein Joch ist nichts anderes als der sanftmütige Geist der Wahrheit und der Liebe Gottes, der in unsere Herzen ausgegossen wurde, als wir gläubig wurden. Und man kann das gar nicht oft genug sagen, dieser Geist redet nicht von sich selbst, sondern er ist ein Geist des Hörens. Denn der Heilige Geist redet nur, was er hört. Johannes 16. Er ist der Bote, der die Worte Jesu aufnimmt und sie uns zuträgt. Und der Sohn redet die Worte des Vaters, denn sein Name heißt das Wort Gottes. Und darum, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann hören wir direkt die Worte Jesu. Und darum wird auch jede Zurechtweisung, wenn sie geistlich ist, stets geprägt sein vom Wort Gottes, geredet in dem sanftmütigen Geist der Wahrheit und der Liebe. Denn die Wahrheit Gottes und die Liebe Gottes sind unteilbar. Gott ist Wahrheit, Johannes 17, und Gott ist die Liebe, 1. Johannes 4. Das eine ohne das andere ist nicht möglich. Denn Wahrheit ohne Liebe, das ist der Buchstabe, der tötet. Aber Liebe ohne Wahrheit verführt, denn das ist keine wahre Liebe. Und darum redet der Heilige Geist, der sanftmütige Geist, stets voller Liebe. Sein Ziel ist das Heil, denn er ist der Heilige Geist. Aber er redet auch stets in völliger Klarheit, denn er ist auch das Licht Gottes. Und in seinem Licht ist keine Finsternis. Die göttliche Sanftmut verletzt nicht, aber sie täuscht auch keine Freundlichkeit vor. Sie platzt nicht mit ihrem Wissen heraus, aber sie ist schnell zum Hören und langsam zum Reden und langsam zum Zorn, wie Jakobus das sagen würde. Sie zankt nicht, sie streitet nicht, sie debattiert nicht. Die Sanftmut Gottes drängt sich nicht auf. Sie zwingt keine Meinung auf. Sie übt gar keinen Zwang aus. Und doch ist sie von unverrückbarer Verbindlichkeit für jeden Menschen, denn sie ist wahrhaftig. Und darum brauchen wir für die Wahrheit auch nicht lautstark auf die Barrikaden zu gehen, denn die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die ist, wie wird nicht wahrer, von der Lautstärke, mit der wir sie verkündigen. Die geistliche Sanftmut ist eine hörende Sanftmut. Denn der Geist des Herrn ist ein hörender Geist, der auf das Wort Gottes hört. Aber nun sagt der Herr, lernt von mir Sanftmut und Demut. Seine Lehre umfasst noch eine zweite Disziplin, die Demut. Sanftmut und Demut. Eigentlich gibt es nur diese beiden Lernfächer. Demut ist ebenso das Wesen des allmächtigen Gottes. Denn obwohl Gott der Vater, Herr des Himmels und der Erde ist und größer ist als alles, ist er dennoch demütig, denn er verachtet niemand und Gott demütigt sich unter sein eigenes Wort. Denn er steht in Ewigkeit zu dem, was er einmal geredet hat. Aber der Herr ist Gott und er ist kein Mensch. Und darum ist auch Jesu Demut keine menschliche Demut. Denn die menschliche Demut ist geprägt von Menschenangst. Und die Menschenangst, die richtet sich nach Menschen aus. Aber Jesu Demut, die richtet sich allein nach dem Vater aus. Ihm allein gab er alle Ehre. Ihm allein ordnete er sich unter. Er lebte und atmete in dem Gebet, der du allein wahrer Gott bist. Dein Wille geschehe, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Allein die Gebote seines Vaters waren für ihn verbindlich. Er sagte nicht, ich habe alle Gewalt, sondern er sagte, mir ist gegeben alle Gewalt. Jesu Demut war voller Achtung vor jedem Menschen, aber seine Achtung war nie geprägt von Menschenfurcht. Seine Demut suchte nicht das Lob der Menschen, sondern sie suchte das Lob des Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Danach hat er getrachtet. Er lebte von dem Wort seines Vaters und danach hat er getrachtet. Und darum sagte er auch nicht, ich bin euer Diener, sondern er sagte, ich bin unter euch wie ein Diener. Vielmehr sagte er auch, ihr heißt mich Meister und Herr und sagt recht daran, denn ich bin es auch. Wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, dann müssen wir uns demütig an das Wort Gottes halten, wie er sich demütig an das Wort seines Vaters gehalten hat. Denn Demut vor Gott ist nichts weiter, als der Wahrheit die Ehre zu geben. Und dann lernen wir zu dienen, als Diener Jesu. Aber wir werden keine Menschenknechte. Sanftmut und Demut, das ist Jesu Lehre. Und die vermittelt er uns mit der Führung durch seinen Heiligen Geist. Das sanfte Joch Jesu. Und warum erst die Sanftmut und dann die Demut? Die Sanftmut hört, die Demut tut. Ich wiederhole das nochmal. Die Sanftmut hört, die Demut folgt. In der Nachfolge Jesu ist das Hören dem Tun vorausgesetzt. Und darum gehören die göttliche Sanftmut und die göttliche Demut untrennbar zusammen. Sanftmut ist wahrlich mehr als nur Stillhalten. Sanftmut bedeutet täglich aktives Hören, was uns der Herr durch seinen Geist sagt. Denn er sagt, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. An einer Stelle sagt Jakobus, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Suchen wir die Gnade Gottes, dann werden wir Demut lernen müssen. Aber wir lernen keine wahre Demut ohne wahre Sanftmut. Und wir lernen keine wahre Sanftmut ohne zu hören. Und wir werden auch nicht lernen zu hören ohne den Geist des Hörens. Nehmt auf euch mein Joch, ruft der Herr, und lernt von mir Sanftmut und Demut. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.